Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir über die vielen kleinen Schritte, die unsere Profimannschaft seit dem Debakel in Sandhausen schon in die richtige Richtung getan hat und hoffentlich noch in die richtige Richtung tun wird. Viel Spaß dabei. Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Es ist mal wieder Länderspielpause. 13 Spiele sind in der zweiten Bundesliga gespielt. Und da wir samstags nichts Besseres zu tun haben, sitzen wir hier wieder zusammen. Ich bin der Marco und ich habe den Martin und den Bene bei mir.
Servus.
Servus.
Und wir dachten, wenn wir uns die Spiele nicht anschauen können, und es ist FC Ingolstadt, dann reden wir einfach mal wieder drüber. Ja, es ist relativ viel passiert, seit wir das letzte Mal gemeldet haben. Es sind eigentlich nur 4 Spiele gewesen, aber da ist doch auch personell und neben dem Platz einiges passiert. Und ich denke, es ist am besten, wenn wir uns da einfach mal so chronologisch durchhangeln, was halt in der letzten Länderspielpause passiert ist. Hat dann angefangen mit dem ersten Spiel gegen Sandhausen, mit dem wir relativ viel Hoffnung drin hatten, dass es jetzt mal ganz anders wird, weil wir einfach mal einen Gegner vor der Flinte hatten, der auf, ja, so dumm es klingt, auf Augenhöhe sein sollte dieses Jahr. Kam aber am Ende des Tages irgendwie doch ganz anders. Ich weiß nicht, möchte einer von euch vielleicht seinen Eindruck dieses wunderbaren Auswärtsspiels in Sandhausen schildern oder soll ich aber anfangen? Ja, Bene, das will ich sehen.
Freiwillige vor.
Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das Spiel leider nicht sehen konnte und dass ich mir im Nachhinein dachte, besser war es, weil ich habe mir die Tore dann und die Highlights angesehen und ja, also da glaube ich, braucht man auch nicht mehr viel dazu sagen. Also jedes Tor war fast Slapstick. Ein Abstimmungsverhalten nicht vorhanden und gerade mit dem, was wir am Ende unserer letzten Episode gesagt haben, wie du gesagt hast, dass das eigentlich ein Gegner sein sollte, wo man wirklich das Punkten anfängt, war das einfach schon sehr, sehr, sehr ernüchternd, dieses Spiel bzw. das Ergebnis dieses Spiels dann zu sehen.
Ja, kann ich mich anschließen. Wir sind ja mit dem Bus auch zu spät gekommen und sind dann ins Stadion gekommen, als schon 1-0 stand. Da war schon die Stimmung bei Anfahrt oder bei im Stadion, ins Stadion betreten, super. Ja, ich glaube, was halt das absolut Deprimierende ist, ich glaube, Sandhausen war ja Vorletzter zu dem Zeitpunkt, also genau. Eigentlich der wirklich nächstschlechteste Gegner zu dem Zeitpunkt und sich dann halt 4-0 abschießen zu lassen, was in der Höhe dann auch völlig verdient war, ist schon fast der noch krassere Tiefpunkt als irgendwie Bochum oder andere Heimniederlagen zuvor, würde ich sagen. Und gleich mal, man kann ja auch solche Spiele verlieren, aber die Art und Weise hat mich da ziemlich gestört. Und ja, also wenn man sich dann, wie Bene auch schon sagt, die Gegentore anschaut, das, ich weiß nicht, was das zweite und das vierte, das irgendwie echt kurios schlimm sind, das zieht sich schon auch so ein bisschen durch. Es zieht sich schon noch ein bisschen durch, dass Gimba irgendwie ein ums andere Mal irgendwie Abstimmungsprobleme mit irgendwie einem seiner Nebenmänner oder mit dem Torwart oder mit sich selber hat. Ja. Also das Spiel war richtig übel.
Ja, vor allem, wie du sagst, es ist verdient 4-0 ausgegangen. Man muss sich da halt auch irgendwann vor Augen führen. Ich fand, es ist nicht verdient 4-0 ausgegangen, weil der Gegner so stark war, sondern es war verdient 4-0, weil wir so unglaublich schlecht waren. Also Sandhausen, alles fein, haben schon ordentlich irgendwo gespielt, aber natürlich waren die jetzt nicht überragend. Also das ist halt das, was noch viel schlimmer macht. Wenn der Gegner wenigstens einen zerstört, wie es halt bei Bochum der Fall war, die uns in der ersten Halbzeit einfach gnadenlos bestraft haben und einfach an die Wand gespielt haben, dann ist das eine. Aber gegen Sandhausen, die glaube ich zu dem Zeitpunkt irgendwie 6 Tore in der gesamten Saison hatten, nach 9 Spieltagen, schießen dann gegen uns erstmal 4. Und das halt auch eher... Ja, wussten sie selber nicht warum, weil wie gesagt, das waren alles Slapdeck-Tore, eins war ein Elfmeter und die anderen 3 waren halt einfach relativ schlecht verteidigt, bei dem Kopfball kann man sich jetzt noch drüber streiten, aber die haben den Gegner halt einfach dazu gezwungen, diese Tore zu machen. Wenn er selber nicht durchkommt, dann rennen wir uns einfach gegenseitig um und dann kommt er schon irgendwie durch. Also, ich glaube auch sportlich brauchen wir da gar nicht mehr viel zu sagen. Oder? Also da brauchen wir auch nicht viel analysieren. Das war einfach irgendwie bodenlos. Ich musste extrem lachen, irgendwie, weil da natürlich viele auch mal auf Angelo 4 angespielt haben nach dem 6:0 gegen Bochum, als er dann in der Mitgliederversammlung gesagt hat, sowas wird nicht wieder passieren. Ja, es war ähnlich, es war nicht dasselbe, es war ähnlich gegen Sandhausen. Entsprechend, ja, können wir kurz natürlich vorgreifen, war diese Personalie dann auch relativ schnell geklärt. Ob das damit jetzt irgendwas zu tun hat, möchte ich bezweifeln, aber Angelo 4 war ja dann auch irgendwie ein paar Tage später nicht mehr Sportdirektor des FC Ingolstadt. Also sportlich würde ich das einfach schon mal abschließen, dieses Spiel, außer ihr habt da unglaublich tolle Insights noch irgendwie und taktische Analysen.
Ich glaube nicht, dass wir da mit taktischen Analysen großartig anfangen brauchen. Ich meine, Sandhausen hat einfach das gemacht, was du in der Situation halt machst. Nämlich hinten sicher gestanden und dann vorne clever genug agiert, um einen nervösen Gegner irgendwie auseinanderzunehmen. Insofern war es gut.
Ja. Ja, sportlich ist das eine. Dann ja, eskalierte dieser Tag irgendwie in einer surrealen Szene, die ich auch immer noch nicht ganz fassen kann. Nach diesem Spiel, diesem unsäglichen Spiel gegen Sandhausen, bei dem die mitgereisten Fans wirklich, also muss ich einfach so sagen, bis zum 3-0 schon nach Kräften sehr gut die Mannschaft unterstützt haben. Nach dem 3-0 wurde es dann leise, nach dem 4-0 ja, war man nicht mehr ganz so glücklich. Da wurden dann auch ja, die Zaunfahnen eingerollt und zumindest ein Teil der mitgereisten Fans hat den Block auch schon verlassen. Dann kommt nach dem Spiel die Mannschaft zur Kurve. Es wird Unmut kundgetan. Und ja, also ich muss sagen, ich stand neben dem Block. Ich kann nicht 1:1 wirklich genau sagen, wie die Szenen sich abgespielt haben. Ja, ich weiß, es sind Becher geflogen. Jetzt aber auch nicht Tausende und auch wirklich nicht gezielt auf irgendwelche Personen. Natürlich möchte ich an der Stelle auch sagen, das ist unnötig und auch nichts, was wir jetzt unbedingt tun sollten, vor allem nicht auf die eigene Mannschaft. Aber diese Becherwürfe, ja, sie endeten halt darin, dass unser Kapitän, Marvin Matip, seine Spieler einsammelt, vom Zaun zieht, die einzelnen, die da hingekommen sind. Philipp Herwagen war der das erste Mal dieses Jahr überhaupt im Kader stand, in der Mannschaft war und im Tor stand, als einziger wirklich versucht hat, zu vermitteln und zum Zaun kam. Und Matip geht eben zu Herwagen und den anderen Spielern, zieht sie vom Zaun weg und sagt es so, wie er es eben gesagt hat, das sind eh nur Asoziale, und zieht seine Mannschaft weg von den Fans und geht in die Kabine. Ja, gut. Wie seht ihr die Szene? Berechtigt? Unberechtigt? Martin, du standst, glaube ich, noch im Block in dem Zeitraum oder zumindest am Zaun. Wie ja, hast du die Szene erlebt? Ich weiß, ich kann es ehrlich gesagt nicht.
Du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Im Endeffekt hat die Fanszene hat gesagt, wir supporten so lange wie möglich, und hat sich dann aber auch ja, nach dem 3-0 irgendwie dazu entschlossen, okay, wir beenden das Ganze hier, und auch die Diskussionen in den letzten Wochen haben uns irgendwie nicht so wirklich weitergebracht. Wir packen zusammen und gehen dann mit dem Schlusspfiff raus. Deswegen warst du draußen genauso wie ich im Endeffekt, oder ich war so ein bisschen an der Treppe gestanden, habe das mitbekommen, was dann da noch passiert ist. Also ich meine, mir ist jetzt auch kein einziger Becherbruch irgendwie aufgefallen. Es mag da bestimmt irgendwas gewesen sein, aber ich glaube, man darf halt auch einen Plastikbecher, der da irgendwie in den Raum geschmissen wird, nicht dramatisieren. Das passiert bei jedem Torjubel irgendwie, und klar ist die Situation vielleicht nicht vergleichbar, aber eigentlich braucht mir keiner erklären, dass das in anderen Stadien nicht passiert, oder wie Stefan Kutschke auch mal irgendwie gesagt hat, in Dresden fliegen da ganz andere Sachen und da wäre man froh, wenn das Becher wären. Insofern sehe ich jetzt kein Fehlverhalten von den Fans als Ganzes auf jeden Fall. Deswegen ist die Reaktion von Martin natürlich sehr fatal im Endeffekt und spricht schon Bände. Man muss natürlich den Hintergrund sehen, dass er an dem Tag irgendwie zur Halbzeit nach einer grottenschlechten Leistung ausgewechselt wurde. Dass er dann nicht derjenige sein, also ich sehe es so, dass er nicht derjenige sein sollte, der dann vorne weggeht und irgendwie Ansagen macht und Spieler wegzuholen hat von dem Zaun. Er muss auch nicht derjenige sein, der sich dann der Kritik stellt, wenn man zur Halbzeit ausgewechselt wird. Aber ich finde, wenn jemand Diskussionsbedarf hat, dann sollte das von beiden Seiten auch ermöglicht werden und nicht, dass er sich nach dieser Leistung dann einmischt.
Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also zum einen ist das immer noch der Kapitän der Mannschaft, der für mich immer vorne wegzugehen hat, aber auf jeden Fall nicht in Richtung, ich ziehe jetzt die Spieler, die wirklich Interesse daran haben, mit den Fans zu diskutieren, vom Zaun weg. Er sollte der sein, der vorweg geht, und ich bin auch trotzdem, natürlich, wenn er jetzt ausgewechselt wird nach einer grottenschlechten Leistung, ist er meines Erachtens auch einer der Spieler, der sich der Kritik stellen muss. Also er war so schlecht, dass er nicht mal die 90 Minuten spielen durfte, und die Innenverteidiger, die am Feld geblieben sind, die waren so dermaßen schlecht, da kann man mal drüber reden, wie schlecht Matip ist. Ja? Also er muss sich da die Verantwortung bewusst sein, dass er sich der Kritik zu stellen hat. Und von mir aus, wenn er überhaupt keinen Bock hat, was er normalerweise auch nicht wirklich hat in der Interaktion mit den Fans, dann soll er wenigstens die anderen in Frieden lassen, dann soll er die diskutieren lassen, dann soll er, eigentlich sehe ich es aber so, dass er trotzdem einer derjenigen sein muss, die als erstes zum Zaun gehen und nicht Philipp Herwagen, was ich hoch anrechne in dem Moment, er hat sein erstes Spiel gespielt, ja, er hat ein unglückliches Spiel als erstes Spiel bekommen, du verlierst halt 4-0, okay, und er kann eigentlich nichts machen im Spiel, und natürlich sind da ein, zwei Situationen dabei, ja, von mir aus kann er da in einem super Tag irgendwie ein bisschen mehr machen, aber es ändert ja nichts, also er ist nicht dran schuld, dass wir das Spiel verloren haben, aber er kommt als einziges wirklich direkt zum Zaun, dass dann ein Marvin Matip mal unabhängig von dieser Äußerung, die er getätigt hat, die er wirklich tief blicken lässt, auch einfach in sein Interesse irgendwie an den Fans, ist er einfach nicht derjenige, der jetzt die Leute wegbringen soll. Also wenn er schon selber keine Lust hat, soll er wenigstens die anderen diskutieren lassen. Oder würde es einfach mal stehen lassen.
Ja, genau, das ist ja das, was ich auch sage im Endeffekt. Also ich hätte nicht erwartet, dass er überhaupt da irgendwie auf dem Platz rumtanzt, wenn er irgendwie zur Halbzeit ausgewachsen wird. Gut, er war schon scheinbar geduscht dann und so weiter, aber
ja, also
ich hatte ihn ja überhaupt nicht auf dem Schirm,
dass er jetzt irgendwie aus dem Off kommt. Aber erwartest du es nicht, weil es Matip ist, oder erwartest du es generell nicht? Weil ich finde, das ist der Kapitän, und wenn das jetzt nicht mal Matip ist, sondern ein anständiger Kapitän, dann erwarte ich das trotzdem, auch wenn er nach 45 Minuten ausgewechselt wird, dass er da vorne weggeht.
Ja klar, natürlich kann man das von dem Kapitän erwarten, aber er hat es ja die letzten Wochen auch
also nicht gemacht. Also geht es um die Personalie im Endeffekt, ja.
Klar.
Okay.
Also ich kann halt selber zur Situation in Sandhausen nichts sagen, weil da war ich nicht dabei, und deswegen ist es auch immer schwer, da muss man sich ja auf Berichte, auf Augenzeugenaussagen verlassen. Was halt ich nur richtig erschreckend und da auch sehr, sehr ernüchternd finde, und wo sich eigentlich das ganze Umfeld deutlich mehr hinterfragen müsste, ist, wenn man bedenkt, wie gesagt, dass in der Abstiegssaison, da gab es eigentlich nie Unmutsbekundungen. Da wurde die Mannschaft selbst nach Niederlagen gefeiert. Dann der Abstieg, selbst da wurde noch ein positives Fazit von den 2 Jahren Bundesliga gezogen, und wie innerhalb quasi von einer Vierteljahren die Stimmung so komplett umschwenken kann. Und das ist eigentlich gerade für einen Verein wie Ingolstadt, wo man damit wirbt auch, beziehungsweise sein will, klein, familiär, Bezug zur Region, Bezug zu den Fans, ist auf jeden Fall sehr, sehr, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber man kann es, glaube ich, schon so formulieren, beängstigend. Weil das ist eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal, das dieser Verein haben müsste. Und wenn dann solche Szenen auftauchen und man quasi eh schon die sportliche Misere hat und dann noch Komplikationen im Umfeld sind und vor allem in dieser Heftigkeit, dann sollte das schon zu denken geben.
Ja, definitiv. Aber das schlägt ja genau in die Kerbe, der wir in der letzten Folge schon mal waren. Also das einfach Marvin Matip als Kapitän und davor Stefan Leitl als die größte Identifikationsfigur, die wir uns da erhofft hatten, eben da nicht dran arbeiten und eigentlich auch kein wirkliches persönliches Interesse zeigen, diese familiäre Stimmung im Verein hochzuhalten. Und das ist natürlich was in Zeiten von sportlichem Misserfolg alles angenehmer macht. Natürlich, also generell das Feeling, also ich muss sagen, ich habe heute relativ wenig Motivation gezeigt, als ich losgefahren bin und gedacht habe, oh, heute reden wir mal wieder über den FC Ingolstadt. Und ich denke, das liegt nicht unbedingt an der sportlichen Situation. Es liegt halt einfach an der Gesamtsituation. Wir hatten ja auch früher sportliche Situationen, in denen es nicht gut lief. Wir waren ja bevor der Ära Hasenhüttl immer in der Situation, dass wir in der zweiten Liga unten rumgespielt haben. Und das ist alles vollkommen fein. Wir sind das eigentlich gewohnt, aber zumindest war das da ein anderes Feeling. ein anderes Feeling untereinander und natürlich auch mit den Spielern, mit den Trainern, mit der Mannschaft irgendwie, hat sich das besser angefühlt. Naja, mal weg von Tabellenständen oder sowas. Und momentan kommt das halt zusammen, dass ich mir denke, sportlich ist das eine, aber wirklich Spaß macht es auch drumrum nicht. Weiß nicht, wie es dir geht, Martin. Also
ja, ich habe das ja schon oft genug gesagt, du hast in Ingolstadt eigentlich schon ein Publikum, glaube ich, dass du auch in den merkwürdigsten Situationen irgendwie zufriedenstellen kannst und sehr leicht auf deine Seite bekommst, wenn du das Richtige tust. Und dass man selbst nach einem 4:0, glaube ich, noch irgendwie positiv aus der Sache rausgehen hätte können, wenn du zumindest das Gefühl gehabt hättest, die Spieler entschuldigen sich für das, was sie gerade irgendwie verbrochen haben oder stehen dazu und so weiter. Und, aber wenn das Gegenteil passiert und das dann irgendwie ja, pauschal die ganzen Fans beleidigt werden und so war's, ja, das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist halt dann einfach fatal.
Es fehlt halt die Demut. Also das ist halt wirklich dieses, das zieht sich ja jetzt durch, das war ja letztes Jahr dasselbe. Also es ist ja, seit Hausenspiel war jetzt auch noch eine ganz andere Liga, aber es reißt einem ja niemand den Kopf ab dafür, dass man mal einen schlechten Tag hat. Das ist halt einfach so. Also das ist so. Aber wenn es halt mal wirklich richtig kacke ist und die Spieler sich halt auch irgendwie das anzukreiden haben, dass es richtig kacke war und die müssen jetzt nicht kommen und auf Knien winselnd sich entschuldigen. Es geht einfach mal so ein bisschen um Selbstreflexion und Demut an irgendeinem Punkt. Dass man halt einfach mal sagt, okay, sorry, nächstes Mal hängen wir uns halt einfach dafür 110% rein und zusammen schaffen wir das schon irgendwie. Bei uns ist es halt so, die kommen, mehr schlecht als recht, eigentlich die Hälfte hat keinen Bock, die andere Hälfte denkt sich, okay, weiß auch nicht. Und dann wird höchstens auch von den Spielern noch ein bisschen reingepöbelt, sich gerechtfertigt für irgendwelche fadenscheinigen Gründe und am Ende wird dann aus der Social-Media-Presse-Irgendwas-Abteilung wieder ein tolles, nur zusammen schaffen wir das ausgerufen. Der eine sagt so und der andere tut so und das passt einfach alles nicht zusammen.
Also ich kann euch da nur zustimmen, aus meiner Studienzeit in Ingolstadt, ich habe das Publikum auch so miterlebt, dass wenn die Mannschaft kämpft, wenn die Mannschaft Einsatz zeigt, dass das Publikum hinter der Mannschaft steht und dass man auch da diesbezüglich nicht die höchsten Erwartungen jetzt hat, unbedingt, dass Spiele dauernd gewonnen werden müssen, dass nur Erfolg herrscht etc. Und was ich mir dann denke, eigentlich müsste die Mannschaft und müssen die Spieler schon ein eigenes, ureigenes Interesse haben, dass sie ein gutes Verhältnis zu den Fans, das auf jeden Fall bis von vor eineinhalb Jahren bestand, also das kann ich aus eigener Perspektive beurteilen, zumindest was ich gesehen habe, dass das aufrechterhalten werden sollte, weil das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Verein. Und es ist doch immer leichter, wenn in schwierigen Zeiten die Mannschaft hinter die Fans hinter der Mannschaft stehen, so, beziehungsweise Mannschaft und Fans eine Einheit bilden und nicht sofort nach dem ersten Fehler gepfiffen wird, etc. Und da müssen selbst die Spieler auch, wenn man sagt, der eine Spieler, der kann das eher verstehen, der ist in Anführungszeichen noch eher der Fußballromantiker, der andere sieht es nur als normalen Beruf und Job an, müsste selbst da ein Interesse vorhanden sein, dass die Mannschaft ein gutes Verhältnis zu den Fans hat, denn in schwierigen Situationen, wenn es mal nicht so läuft, wenn Fehler gemacht werden, dann fällt es mir deutlich einfacher. Und dann entsteht eventuell kein negativer Strudel, keine Abwärtsspirale, wo es dann einfach ein Sog nach unten sich entwickeln kann. Und deswegen verstehe ich das so ein bisschen nicht.
Ja, das ist aber klar. Das Lustige ist halt auch irgendwie, dass das eingefordert wird von allen Seiten, also von Verein und Verantwortlichen und Spielern, dass diese Rückendeckung von den Fans halt wirklich immer eingefordert wird in jedem Moment. Das halt nur von den Spielern immer noch irgendwie, glaube ich, als Einbahnstraße gesehen wird. Also man fordert sich diese Rückendeckung, aber man tut selber da nichts für. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach mal diesen Tiefpunkt Sandhausen hinter uns lassen und mal das anschauen, was danach kam. Chronologisch gab es dann erstmal eine Videobotschaft von Angelo Fier an die Fans. Und als ich das in Twitter gelesen habe, dachte ich mir, jetzt kommt hier die flammende Rede mit Tränen in den Augen, versucht Angelo Fier das Ingolstädter Publikum nochmal zu mobilisieren und bittet um Verzeihung für den Scheiß, den seine Mannschaft abgeliefert hat und schafft es irgendwie nochmal alle richtig, richtig aus dem Schlamm zu holen und dass alle zum nächsten Spiel kommen und dann kommt 1:20 Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Das ist so schlimm gewesen, diese Videobotschaft von Angelo 4 zu sehen. Ich habe das Gefühl gehabt, da steht irgendwo der Jackwert, der steht hinter der Kamera mit vorgehaltener Waffe und du sagst jetzt hier irgendwas, was das alles wieder besser macht. Hat aber nicht funktioniert. Und entsprechend war dann ein paar Tage später auch Schluss mit Angelo 4. Also das war für mich war das einfach nur extrem surreal. Allein schon die Idee, diese Videobotschaft aufzunehmen, wenn man selber da kein Interesse dran hat, gefühlt, und dann wie sie halt aufgenommen wurde und dann auch noch wirklich veröffentlicht wird.
Ja, also das war irgendwie die verzweifelte Reaktion irgendwie auf den Unmut, der sich dann ja in den Tagen irgendwie breit gemacht hat oder das Ganze dann medial auch ein bisschen so reingebracht hat, aber das war von alten, ulkigen Ideen, die die Medienabteilung irgendwie hatte, die merkwürdigste. Also da jetzt denjenigen irgendwie vorne hinzuschicken, der seit einem Jahr irgendwie zu keinem Kontakt wollte, jetzt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer zu holen, oder vielleicht war es auch seine eigene Idee, mag ja sein, dann ist es das aber eigentlich halt, was mindestens genauso kurios.
Wessen Idee war das?
Also das war eher so ein Schuss, der nicht nach vorne, sondern eher nach hinten losgegangen ist.
Unglaubliches Eigentor auf jeden Fall, ja.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, man sollte sich ja eigentlich fragen, ob so ein Video, beziehungsweise vor allem auf YouTube dann veröffentlicht etc. überhaupt das richtige Instrument ist, weil ein Teil der Fans erreiche ich schon mal gar nicht und ob es dann, weil die einfach nicht YouTube oder auf YouTube oder in den sozialen Medien vorhanden sind und vor allem führt ja so ein Video immer wieder zur Reaktion und die gerade in einer schwierigen Situation oftmals auch noch hinten losgehen. Und da frage ich mich dann, ob es nicht deutlich sinnvollere Instrumente gegeben hätte, zum Beispiel mit Fans aktiv im Vier-Augen-Gespräch reden etc. Und das, wie ihr schon gesagt habt, war dann halt so ein bisschen auch das i-Tüpfelchen und man fragt sich halt, ja, wieso denn gerade sowas in so einer Situation auch noch gemacht wird und ob man nicht über die möglichen Folgen davor nachgedacht hat.
Ja gut, man muss ja dazu sagen, es war quasi ja auch der Aufruf, zu dem Fantreffen zu kommen, also um dann auch das persönliche Gespräch zu suchen. Leider hat es er dann nicht mehr einrichten können, aber war wahrscheinlich auch ganz, für alle Seiten ganz gut, weil sonst wäre das vermutlich ziemlich ausgeartet, könnte ich mir vorstellen. Hätte es aber auch ganz gern miterlebt.
Ja, aufs Fantreffen sollte man auch gleich auf jeden Fall noch eingehen, aber ich wollte nur kurz noch sagen, also ich finde das die Idee und das Medium jetzt auch gar nicht schlecht. Also wenn man das gut gemacht hätte, wenn das jetzt wirklich eine emotionale Rede gewesen wäre, dann wäre das ja auch für mich vollkommen in Ordnung gewesen, das zu tun. Und das hätte ich auch gut gefunden. Auch wenn wir da jetzt nicht alle erwischen, von mir aus kannst du ja mal Radio anrufen, nochmal das auch irgendwie noch einspielen, zusätzlich um die älteren Herrschaften auch noch mitzubekommen. Aber per se hätte ich das ja gar nicht schlecht gefunden. Aber ich meine, spätestens wenn man das Ding geschnitten hat und vor sich liegen hat, das noch einmal durchhört und sich denkt, das ist eine super Idee, das poste ich jetzt. Dann sollte man sich mal hinterfragen, was man eigentlich tut. Aber okay. Genau, das war der Aufruf zum Fan-Treffen.
Aber apropos hinterfragen, was man eigentlich tut, finde ich dann aber auch eben die Sache, warum ja die, oder es um das dann Hausenspielern so ausgeartet ist. Im Endeffekt ist ja auch ein Versäumnis, dass man eben 2 Jahre seit dem letzten Fan-Treffen verstreichen hat lassen und es jetzt im Endeffekt schon seit mindestens einem Dreivierteljahr eben extrem brodelt im Umfeld und man immer wieder dieses eigentlich ja, von vielen Seiten geforderte Fantreffen immer vor sich hergeschoben hat. Ich glaube, so ein bisschen auch in der Hoffnung, ja, wir kriegen die Kurve nochmal und dann ist das alles in ruhigen Fahrwassern und dann machen wir auf Platz 10 mit einer 3-Spiele-Siegesserie ein Fantreffen. Ja, bis man dann irgendwie gemerkt hat, okay, wir kommen da nicht mehr raus, wir müssen das jetzt machen. Aber da frag ich mich schon auch, derjenige, der dann dafür zuständig ist oder diejenigen, wieso bringt man das denn nicht regelmäßig auf die Reihe? Also damit hätte man auch, glaube ich, sehr viel vorgebeugt.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach kein Interesse. Also ich denke, dass das da halt auch von vielen Seiten einfach das Interesse fehlt.
Hm. Ja, aber tatsächlich erst, wenn der Laden brennt, dass man dann...
Genau, also vor allem der Laden brennt ja schon eine Weile. Also es ist ja quasi schon fast abgebrannt, das Ding.
Es war halt Wohlwollen von den aktiven Fans und allen anderen Fans im Endeffekt auch, dass es halt nicht völlig eskaliert ist, was halt dann gegen Sandhausen passiert ist. Ja.
Es ist halt schön, dass auch timing-technisch einfach schön, dass man halt die absolute Eskalation direkt vorm Fantreffen sucht. Aber zum Fantreffen selber, ja Martin, ich war leider nicht da. Möchtest du uns so deine, ja, deinen Eindruck dieses Fantreffens ein bisschen schildern.
Ja, ich habe eigentlich mir auch vorgenommen, nicht allzu viel darüber zu sprechen. Also so zwei, drei Punkte. Mein Endeffekt, Martip hat das Wort ergriffen und einen Vortrag vorgetragen, in dem er im Endeffekt ein bisschen zurückgerudert ist, was er ja auch schon gegenüber dem Donaukurier ein bisschen gemacht hat. Ich habe da auch irgendwie eine halbschallige Entschuldigung irgendwie rausgehört, die ihm, glaube ich, die meisten irgendwie abgekauft haben. Ich für meinen Teil tue das nur sehr eingeschränkt. Ich verstehe natürlich, dass da irgendwie in der Situation vielleicht irgendwie Sachen gesagt werden, die man einfach unter Adrenalin oder so sagt und nicht so meint. Was ich aber bei ihm persönlich irgendwie auch durch Gespräche schon früher in diesem Jahr oder so auch für einen Eindruck hatte, bestätigt sich das einfach das Bild, das ich von ihm habe, dass er eigentlich jetzt den gemeinen Fan nicht als denjenigen Gesprächspartner hält, mit dem man sachlich über Fußball sprechen kann oder dem er zutraut, Ahnung vom Fußball zu haben. Insofern.
Es geht mir andersrum, ehrlich gesagt, aber auch so. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mit ihm jetzt auf einer Augenhöhe über Fußball reden würde, weil so wie das da abzieht. Nee, ich war eigentlich, das war jetzt mal so interessant, aber kurze Frage zwischendurch. Ich habe nur diese Antwort von Martip eben im Donaukurier gelesen. War sie von dem, was er gesagt hat, im Fantreffen genauso, weil er hätte im Endeffekt gesagt, ja, er meinte es halt auch nicht so und er meinte natürlich auch nur diejenigen, die Becher geworfen haben. Und das war natürlich nicht auf alle gerichtet. Hat er das so auch im Fantreffen gesagt oder war das dann eine allgemeinere Entschuldigung?
Ja, also ich meine, dieses Becher-Argument wird mir zu sehr vorne weggeschoben immer, aber so war es auch da in dem. Das ist eben der Punkt, den ich ihm nicht abkaufe, dass er es nur an Einzelne gerichtet meint.
Weil ehrlich gesagt, das geht es mit mir genauso. Weil ich, darauf möchte ich eigentlich nämlich hinaus, weil ja, dieses Becher-Argument, ich habe vorher gesagt, es ist generell jetzt nichts, was man irgendwie tun sollte, aber es ist halt krass albern. Also es ist einfach albern, alles da drauf zu schieben und sich da halt immer in die Opferrolle zu stellen. Und vor allem hätte ich mir erwartet in der Situation, und da sind halt so Typen wie der Kutschke, da bin ich mir sicher, dass der Kutschke das gemacht hätte. Dann hätte der nachgesagt, ja, habe ich gesagt, sorry, war dumm von mir, aber ja, war halt so. Ja, aber er versucht das halt da so einzurücken, dass es eigentlich gar nicht so war und auch nicht so gemeint war. Und ich würde es ihm eher verzeihen, wenn er sagt, okay, ist so, habe ich gesagt, da ist irgendwie die Emotion mit mir durchgegangen, war scheiße, tut mir leid. Ja, aber das sagt er halt auch nicht, weil dafür, das ist halt für meines Erachtens auch eine Charakterfrage irgendwie, wie man halt sich entschuldigt.
Genau. Also was ich vielleicht da noch positiv sagen möchte, ist, dass eine gewisse Selbstreflexion stattgefunden hat und ja auch irgendwie klar gesagt hat, ich bin nicht der Rückhalt, der ich eigentlich sein sollte. Das kam bei mir zumindest ganz positiv an, auch wenn es sehr viel, ja, also sehr abwegig wäre, wenn er das nicht sich selbst eingestehen würde, weil das sieht ja auch ein Blinder irgendwie. Ansonsten fand ich es ganz gut, dass die ganze Mannschaft da war, dass der Trainerstab komplett da war, die gesamte Führung. Ja. Das war ganz positiv. Ich fand dann den offiziellen Verlauf irgendwie ja, zeitweise ein bisschen langweilig. Viele Fragen, die irgendwie gestellt wurden, waren dann so mehr oder weniger Zeitverschwendung, jetzt zumindest für mich. Die Antworten waren in Ordnung. Mal mehr, mal weniger Klartext. Ich fand dann danach eher noch interessant, welche Spieler halt wirklich auf die Fans auch aktiv zugegangen sind und Gespräche gesucht haben und auch so die Eindrücke, die man dann von den einzelnen Leuten rausgehört hat, hat dann schon sehr sondieren können, mit welchen Spielern kannst du denn über Fanthemen reden und welche werden davon auch in den nächsten Jahren nicht so wirklich viel verstehen. Da würde ich jetzt aus meiner Sicht irgendwie positiv hervorheben, irgendwie Herwagen, Krause. Ja, also ich bin da nicht völlig positiv aus dem Abend herausgegangen, glaube aber, es war wahrscheinlich ein ganz positives Event und wenn wir jetzt dann auch wahrscheinlich noch drüber sprechen, wie es sich die Wochen danach dann entwickelt hat.
Dazu gern die Frage noch, der Verein und auch irgendwie der Donaukurier hat das Ding irgendwie als absoluten Erfolg und Wahnsinns-Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft gefeiert. Und gefeiert ist wirklich das, was es war. Also mir kam es schon beim Lesen irgendwie so ein bisschen merkwürdig vor. Und jeder, mit dem ich geredet habe, der hat sich nur gedacht, hä? War ich auf einem anderen Fan-Treffen? Wie hast du gesehen?
Ja, auch so. Also ich meine, dass der Verein sowas kommuniziert, hatte ich erwartet. Da kam es mir auch so ein bisschen vor, als wäre die Pressemitteilung vor dem Fan-Treffen schon festgestanden, dass das definitiv ein Schulterschluss wird. Ich weiß nicht, ob es Aufgabe von einer Medienabteilung ist oder von der Presseabteilung, zu entscheiden, ob es jetzt ein Schulterschluss war oder nicht und ob man das dann nach dem Abend schon direkt entscheiden kann. Ich traue es mir zumindest nicht zu. Und Donaukurier finde ich auch ein bisschen merkwürdig, das Verhalten. Ich meine, im Endeffekt wurde ja das Matip-Thema sehr kritisch aufgearbeitet und dann halt wieder irgendwie zum Fähnchen im Wind zu werden. Und
ja, ich finde es halt so ein bisschen die Berichterstattung auch generell merkwürdig, weil wenn man mal einfach die Zusammenfassung von diesem Fan-Treffen liest, egal wo man sie gelesen hat in den offiziellen Statements, war irgendwie schon immer ein Satz drin, mit das extrem kritisch und extrem negativ und viele ganz kritische Fragen und Vorwürfe an die Mannschaft gebracht wurden. Das wurde aber immer in einem Satz zusammengefasst und dann irgendwie versucht, in diesem Rest dieser Zusammenfassung die positiven Krümel zusammenzusammeln. Deswegen fand ich generell, das ist ja vollkommen in Ordnung, auch vom Verein, dass der Verein nicht sagt, naja, war ein bisschen komisch, mal schauen, ist mir auch klar. Nur generell, vor allem vom Donaukurier, finde ich es halt ein bisschen komisch. Das ist, wie gesagt, also erst dieses Martin-Thema innerhalb von, also da kam dann plötzlich pro Tag 3 Donaukurier-Artikel über die prekäre Situation beim FC Ingolstadt raus, ja, und dann kommt dann dieses Schulterschuss-Ding. Aber okay, lassen wir auch das hinter uns. Es ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her. Dann haben wir danach, was kam danach? Duisburg. Ja. Heimspiel gegen Duisburg. Und nach diesem, ja, nach der flammenden Rede von Angelo Vier und nochmal nach dem Fantreffen, dem Aufruf, dass auch jeder bei diesem tollen Spiel dabei sein sollte, war das Stadion natürlich auch pickepacke voll. Also ich glaube, es war nur ungefähr die Hälfte der Karten nicht weg. Es war schon Hexenkessel. Und das Spiel war entsprechend, meines Erachtens. Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, schönes 0-0. Und eine Person hat sich dazu entschieden, 2 Gurkentore noch dazu zu machen und dann war es ein 1-1.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Also man könnte vielleicht noch 1-2 weitere Worte anschließen. Und zwar, dass auf jeden Fall die Mannschaft sehr verunsichert war, liegt ja auf der Hand nach dem 0-4 in Sandhausen, dass man sich in diesem Spiel auch gefragt hat, wie denn der Tore schießen will, die er selber aktiv herausspielt und wo er nicht auf Zufälle und deutliche Fehler der anderen Mannschaft angewiesen ist. Das war in diesem Spiel schon sehr, sehr ernüchternd. Und das sehe ich auch so, dass so ein Spiel dann eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich 0-0 ausgeht und dann halt durch 2 Kuriositäten es zu einem 1-1 kommt. Und was auf jeden Fall noch interessant war, vielleicht personell, dass Kittel nicht gespielt hat und dass die beiden Außenbahnen personell verändert wurden. Also Ottavio und Ananou anstelle von Gauss und Pledel. Und jetzt mal vorgreifen sich das ja in den nächsten Spielen auch durchgezogen hat. Dass ab dem Spiel sich zumindest für den Trainer so die Mannschaft für die nächsten Spiele so ein bisschen so ein Stammgerüst gefunden hat. Aber ansonsten gibt es mehr zu dem Spiel auch einfach nicht zu sagen.
Sportlich auf jeden Fall nicht. Dann, ja, kurz 3 Tage vorher war der große Schulterschluss verkündet. Das Gefühl im Stadion. Ja, also Stimmung war gut, fand ich zumindest, über das Spiel hinweg.
Ja, die Fanszene hatte sich ja auch dazu entschlossen, das auch mit Flyern nochmal zu kommunizieren, dass man quasi nochmal unabhängig vom Spielverlauf jetzt nochmal 90 Minuten die Mannschaft unterstützt. Was, glaube ich, auch klar war, das ist jetzt keine legendäre Stimmung, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, aber es war zumindest durchgehend Support, wurde auch ab und an mal lauter. Auch die Sitzplätze, glaube ich, waren ganz gut eingebunden. Und ja, also auch das 1-1 ist dann schon auch ein bisschen dem Publikum noch mit zu verdanken, glaube ich. Also es hätte ja auch nach dem 0-1 dann wieder kippen können, was es vielleicht ohne Fantreffen auf jeden Fall getan hätte. Und dann wäre meines Erachtens auch das 1-1 in der Situation nicht gefallen.
Das finde ich muss auch definitiv positiv hervorheben. Also dieses 1-0, das da gefallen ist, so komisch und auch unglücklich es natürlich irgendwo war, hat zu keinerlei Unmutsbekundung geführt. Also es ist sogar also noch weniger, als man es bei einem normalen Spiel gesehen hätte. Normalerweise bei jedem so ein Ding ist immer irgendein Haubendauer dabei, der meint, er muss jetzt pfeifen. Und da war einfach irgendwie, ja, kennen wir ja irgendwie. und danach holt weiter Support und dann fällt das 1-1, war nochmal ganz gut Stimmung im Stadion und generell finde ich es okay.
Ja, also ich finde auch, um nochmal ein bisschen auf die Mannschaft zurückzukommen, ohne jetzt was sportlich wirklich analysieren zu wollen, aber ich hatte auch an dem Tag den Eindruck, dass von der Einstellung her was passiert ist und das schon sehr viel besser war als in den Spielen zuvor. Und da auch, um auf Benes Team zurückzukommen, vielleicht auch, weil einfach Spieler gespielt haben, die sich mit der Situation ein bisschen besser identifizieren konnten.
Ja, also da müssen wir ja auch gerne mal nachher noch die anderen Spiele schauen, weil das einfach so eine Entwicklung irgendwo ist. Ja. Eins, was ich noch gerne noch sagen würde, ist, die Reaktion der Spieler nach dem Abpfiff war anders als sonst. Also zumindest kann man ihnen da jetzt mal nicht vorwerfen, dass sie es nicht eingehalten haben, was sie angekündigt haben. Also sie sind geschlossen als Mannschaft, die Gegengerade entlang bis zur Südtribüne und haben auch wirklich mit den Fans, die noch da waren, abgeklatscht und da auch wirklich mal näher die Berührung gesucht, ohne Sicherheitsabstand, was ich dann doch auch mal ganz ordentlich fand, muss ich sagen. Also ob das jetzt so generell ein Zukunftsprojekt ist, dass man da immer 10 Minuten an der Gegengerade langläuft und da die 5 Leuten, die noch da sind, abklatscht, ist hingestellt, aber zumindest haben sie das eingehalten.
Genau, also ich meine, wir fordern das immer, deswegen können wir es auch schlecht kritisieren, das kam ja auch ein bisschen zu extrem vielleicht vor, aber auf jeden Fall positiv. Und dann muss man ja noch ergänzen, dass auch die Spieler, die nicht im Kader waren, auf der Südtribüne standen. Was sagst du dazu?
Ja, generell finde ich das ja immer gut. Allerdings ist das natürlich so als Stallorder schwierig. Also mir würde das aber irgendwie wieder freuen, wenn irgendein Spieler von sich auf die Idee kommen würde, das zu tun. Und vor allem habe ich ja erwartet, dass zumindest irgendjemand dann im darauf folgenden Heimspiel sich denkt, ach komm, lass doch nochmal machen, war doch so cool. Nee, das, so weit ging es dann nicht. Also sie waren alle da, bei der Hälfte hat man sich gedacht, die finden es jetzt ganz nett, bei der anderen Hälfte habe ich gedacht, meine Gott, wann ist das hier nicht vorbei, wann darf ich wieder gehen, ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Ja, also generell ist das natürlich ein Zeichen, das schon okay ist, aber man hat natürlich auch gewusst, dass das angeordnet war und dass jetzt nicht gerade die Entscheidung war von jedem einzelnen Spieler, dass er hier den Schulterschluss sucht.
Also mir kam das auch ein bisschen wie Fremdkörper irgendwie vor, also da war jetzt auch nicht bewusst irgendwie, wir gehen jetzt auch wirklich nochmal mit Leuten ins Gespräch oder so, die hier sind oder verteilen uns ja auch, sondern das war halt einfach irgendwie ein Grüppchen, das da stand und wo du schon sehr viel angesehen hast, dass der VIP-Bereich schon auch ganz schön sein muss. Aber
also ja, wie gesagt, ich finde das zweiseitig. Das eine natürlich ist, Fremdkörper, du hast gemerkt, dass das alles angeordnet war. Sie haben sich zumindest irgendwie in die Mitte der Südtribüne gestellt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch angeordnet war. Sie hätten sich auch irgendwann ranstellen können. Also zumindest haben sie das getan. Ja, da war schon ein, zwei dabei, weil ich dachte, sie fanden es ganz lustig. Und wenn es irgendwie mit der Publikum nichts wird, dann stellen sie sich ja auch mal irgendwann hin. Aber jetzt nichts, wo sie gesagt haben, weil sie persönlich ist, so eine gute Idee finden, tun sie das. Aber mein Gott.
Ich glaube einfach vielleicht, dass es eher danach einen Effekt hat, wenn du einfach mal ein Spiel aus dem Fanblock verfolgt hast, um dann einfach ein anderes Bild auf die Situation dann auch zu haben. Oder wenn du dann selber mal wieder auf dem Platz stehst und unten zum Abklatschen kommst, dann vielleicht einfach dich besser in die Situation versetzen kannst.
Wäre vielleicht in 1000 ganz gut gewesen, hätte man sich vom eigenen Kapitän mal beleidigen lassen können. Wäre auch schön gewesen. Na, wer weiß, wie oft das in der Kabine so passiert. Keine Ahnung. Naja, gut. Auch das Spiel abgeschlossen. Jetzt gehen wir wieder auf Sportliche. Also dann kommt das Auswärtsspiel in Kiel. Wir haben uns ja unglaublich gefreut, dass wir für schlappe 100 irgendwas Euro mal wieder mit dem Zug nach Kiel fahren dürfen, weil das so eine schöne Reise ist und so ein Stadion da oben. Jetzt waren wir da und dachten uns, das kann doch wohl nicht wahr sein, ist das mein Verein? Die spielen ja gar nicht so schlecht und die machen sogar Tore. Auch wenn natürlich nicht die Stürmer die Tore schießen, das wäre ja zu einfach, machen es halt dann die Verteidiger. Und das sah eine ganze Weile eigentlich ganz gut aus. Also jetzt nicht überragend. Man hat irgendwie meines Erachtens gemerkt, dass Kiel unter der Woche Pokal gespielt hat, was wir ja taktisch extrem clever umgangen haben. Also das haben wir einfach die Doppelbelastung sofort abgehakt. Da hat man da gesehen, dass das auch Früchte trägt. Kiel war müde ein bisschen über dem Spiel. Hat die noch nie so langsam irgendwie umschalten sehen, die Kieler. Weil die ja eigentlich, das können sie eigentlich ganz gut. Und wir schießen halt dann 2 Tore. Und man denkt sich, jetzt, so, das kann man gar nicht mehr verlieren. Gegner ist müde, du bist 2-0 vorne. Eigentlich musst du das Momentum auf deiner Seite haben. Und am Ende passiert für mich das komplett unerklärlich. Aber weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen, was da in diesem Spiel passiert ist, vor allem so wie der Gegner vorher aufgetreten ist?
Ja, was mich sehr erfreut, aber auch erstaunt hat, man hat wirklich mal phasenweise ein paar vernünftige Ansätze von Pressing und Gegenpressing gesehen. Und was passiert? Man kommt zu Ballgewinnen in gefährlichen bzw. wichtigen Zonen. Und Wahnsinn, dieses Mittel, das gibt es auch, hat der FC in der Saison noch nicht so oft angewandt. Aber diese Möglichkeit ist vorhanden und wurde ja von uns ab und an angesprochen, auch im Podcast hier, dass man auch mal die Möglichkeit hat, nicht sich in die eigene Hälfte zurückfallen zu lassen, sondern vielleicht auch mal am gegnerischen 16er bzw. in der gegnerischen Hälfte attackiert. Und vor allem, es kamen wirklich sehr gute Chancen raus. Also mir bleibt da, ich weiß nicht, so circa 20. Minute oder so Kutschke hängen, wo er aus 20 Metern dann eigentlich das Ding machen muss. Das muss man auch sagen. Aber dazu kommen wir später noch, zur Chancenverwertung. Aber es waren wirklich sehr vernünftige Ansätze. Klar, Kiel hatte unter der Woche ein Spiel und hat sicher auch schon bessere Leistungen an den Tag gebracht. Aber aus Sicht des FCI und aus taktischer Sicht war es wirklich erfreulich, diese Ansätze mal zu sehen. Und vor allem, es war nicht nur eine Chance, es waren wirklich 3-4 Chancen, wo man vielleicht auch sogar noch mit einem Tor höher hätte führen müssen, beziehungsweise auch schon in der ersten Halbzeit. Und das waren auf jeden Fall sehr, sehr positive Ansätze, was ich gesehen habe. Dass man dann dieses Tempo nicht über 90 Minuten wahrscheinlich durchhalten kann, beziehungsweise diese Konstanz nicht über 90 Minuten aufrecht erhalten kann, war fast zu erwarten. Und es ist dann schon sehr, sehr bitter gewesen, dass man, wenn man 2-0 führt, da nicht zumindest die 5 bis 10 Minuten nach dem 2-0 übersteht, weil dann, glaube ich, hätte man das Spiel auch sehr, sehr wahrscheinlich gewonnen. Und das war so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass das direkte Gegentor dann gefallen ist. Und da muss man auch sagen, da sind wieder so ein bisschen die Probleme aufgetreten, die man in den Vorwochen gesehen hat. Fehlende Abstimmung nach Ballverlusten, das sofortige Verschieben etc. Nichtsdestotrotz waren meiner Meinung nach positive Ansätze zu sehen und das war mal ein Spiel, das Hoffnung gegeben hat.
Ja, also ich kann mich eigentlich auch nur anschließen. Ich war auch im Block gestanden und war eigentlich ziemlich begeistert von dem Anlaufverhalten und so weiter. Hätte auch eigentlich vor dem Spiel jetzt nicht erwartet, dass wir gerade bei dem Auswärtsspiel in Kiel auf einmal anfangen, irgendwie mit hohem Pressing zu spielen. Aber das hat mir extrem gut gefallen, gerade in der ersten Halbzeit. Aber es ist dann natürlich auch so, du musst eigentlich schon zur Halbzeit musst du eigentlich führen. Ja, aber trotzdem war das wahrscheinlich auch über eigentlich 90 Minuten gesehen wahrscheinlich der beste Auftritt in der Saison, was jetzt auch nicht so schwer ist. Aber so war jetzt mein Empfinden zumindest. Man muss hervorheben, glaube ich, auch die zwei Torschützen, für die es mich eigentlich persönlich ganz, ganz sehr freut, Neumann und Ananou.
Unglaublich, also nur kurz dieses Ananou-Tor, das war halt kaltschnäuzigster Stürmer, der jede Woche einen macht, wie er den einfach vorbeilegt. Er legt ihn einfach so vorbei an Pfosten, das kann doch nicht wahr sein, wie sagen wir Stürmer, die aus 5 Metern das leere Tor nicht treffen und Ananou legt den an Pfosten, das ist unglaublich.
Ja, da ist auch der Gästeblock, der irgendwie aus 90% Alkoholleichen bestand, mal kurz aufgewacht und hat dann auch entdeckt, dass sich auf Freddy Ananou, ich sauf mich heute zu, reimt. Aber
das war sehr gut. Das war der Stimmungshöhepunkt an dem Tag auf jeden Fall.
Genau. Nee, und auch der Kopfballtreffer von Neumann war ja eigentlich richtig, richtig stark. Genau, und ja, da ist sie vielleicht auch mal wieder die Stärke nach Standards.
Krasse Körperspannung, schön reingemacht.
Was man dann vielleicht noch ansprechen kann, und das spiele ich jetzt so ein bisschen an euch zurück als Frage, wie seht ihr die Doppelspitze Kutschke-Osabe?
Ja, Osabe gefällt mir eigentlich immer irgendwie gut. Manchmal ein bisschen merkwürdige Entscheidungen meines Erachtens. Was ich bei Kutschke irgendwie nicht verstehe, ist, dass er extrem oft auf den Flügel ausweicht. Also zumindest im letzten Spiel habe ich ihn extrem oft irgendwie an rechten Flügel gesehen.
Ja, auch letzte Saison schon.
Ich habe ihn extrem oft auf jeden Fall rechts außen gesehen. Und also jetzt auch nicht irgendwie aus Zufall oder so. Man hat das Gefühl gehabt, er orientiert sich dahin, macht da den Ball fest und versucht dann wirklich die Flanke zu spielen. Und das sieht halt ungefähr so erbärmlich aus wie seine Abschlüsse. Das finde ich halt irgendwie komisch. Also es ist schon irgendwie eine Doppelspitze, aus der ich nicht hundertprozentig schlau werde, aber mir gefällt das generell besser als dieses wir spielen mit einem Stürmer, der vorne keine Hilfe hat.
Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, also ich sehe es auch nachvollziehbar, dass die beiden spielen aktuell, weil es einfach sowohl einstellungstechnisch als auch irgendwie leistungsmäßig vielleicht die beiden besten sind, die wir jetzt in der Phase gerade haben. Kutschke spielt wahrscheinlich zu einem sehr erheblichen Teil auch einfach, weil es bei ihm von der Einstellung her einfach passt und weil er einfach vom Typ her einer ist, den man in so einer Situation braucht, aber das ist ja auch alles legitim. Und Osabe finde ich eigentlich als Spieler echt ziemlich interessant. Er ist einfach nur sehr, sehr ineffektiv in unglaublich vielen Situationen. Hat jetzt in dem Kiel-Spiel mal dann das zweite vor allem auch vorbereitet, glaube ich, oder eingeleitet zumindest.
Das zweite Tor, ja.
Genau, also
das war so ein Ding zwischen...
Das war halt so ein Tor, das wir viel zu selten irgendwie schießen. Also das war ja richtig, richtig schön und schnell mal gespielt. Aber wie oft sehen wir sowas?
Also ich finde es eine sehr interessante Kombination und wie sagt, also er gibt gerade in der aktuellen Situation auch auf jeden Fall Sinn für mich. Kutschke ist zum einen sinnvoll für diesen Ansatz, den der FCI bei eigenem Spielaufbau oder wenn man es so nennt, Spielaufbau spielt, also den Ball einfach relativ schnell oft nach vorne. Und da ist einfach Kutschke ein Spielertyp, der Bälle festmachen kann und im Idealfall auch gut auf Osabe weiterleiten kann, der dann wieder ein anderes Element, diese Schnelligkeit, auch mal das Verhalten im 1 gegen 1 an einem vorbei zu, an einem Gegenspieler vorbeigehen zu können, mitbringt. Und hat auch meiner Meinung nach in den Spielen gegen Kiel und dann später auch gegen Bielefeld auch für 2-3 sehr gefährliche Situationen dadurch gesorgt. Also in der ersten Halbzeit gegen Kiel ist mir auch noch in Erinnerung, wie er auf außen durchbricht und dann sehr, sehr gefährlich in die Mitte auf Höhe des Fünfers flach reinlegt. Die Chance hätte man eigentlich auch schon nutzen können. Also das fand ich auch gut und positiv. Bloß da merkt man halt, dass die Abstimmung noch nicht so vorhanden ist und wie er schon gesagt hat, oder du Marco, bei Osabe fällt mir auch oftmals die mangelhafte Entscheidungsfindung auf. Aber es sind zumindest mal Ansätze, die einen helfen können, auch wirklich aktiv selber Chancen zu kreieren und herauszuspielen und nicht nur auf gegnerische Fehler zu reagieren. Und vor allem, was ich zu Kutschke noch sagen will, das ist auch ein Spieler, der mir aufgefallen ist, der wirklich versucht zu pressen, wenn es die Situation ergibt. Dann oftmals ist es dann noch nicht optimal, weil einfach das Abstimmungsverhalten nicht passt. Und Kutschke dann teilweise presst, aber die anderen neben und hinter Leute nicht nachschieben und dann Lücken entstehen. Aber ihm merkt man wirklich den absoluten Willen an, der auch von euch ja schon angesprochen hat. Eigentlich müsste er, oder was dann noch fehlt, ist, dass er sich selber belohnt. Also dass er diese Chancen, die er auch hatte, die sehr guten Chancen nutzt. Weil zum Beispiel diese eine Chance, wo ich schon angesprochen habe, diese so 20 Meter zentral vor dem Tor in Kiel, so ein Ding muss halt ein Mittelstürmer eigentlich mal machen.
Dass es einfach bei beiden noch nicht ganz perfekt läuft, aber das auf jeden Fall ausbaufähig ist. Also ich glaube, Osabe ist wirklich ein Juwel irgendwo. Wenn der halt seine Entscheidungsfindung mal ein bisschen besser in den Griff bekommt und nicht immer nur versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also ich finde, man sieht ganz oft, der versucht einfach mit dem Kopf irgendwie selber mit dem Ball durchzukommen. Das führt ganz oft dazu, dass er den Ball verliert. Aber dadurch, dass er extrem physisch ist und eigentlich auch eine super, super Ballbehandlung hat, kommt er dann doch öfter mal durch. Und dann wird es natürlich richtig gefährlich. Also er ist ja ganz oft mal auch an der Grundlinie irgendwie, hat er den Zweikampf gesucht, statt zu flanken und wurschtelt sich dann irgendwie durch. Und das ist natürlich dann extrem gefährlich, aber damit kann man auch nicht planen. Also er verliert halt zwei Bälle und einmal wird's gut. Da fehlt so ein bisschen die Balance. Und Kutschke, der muss halt einfach wirklich mal treffen. Also ja, er macht Raum für die anderen und ja, der verlängert auch ganz nett die Bälle, die dann irgendwie hochkommen, was mir auch ein bisschen zu oft vorkommt meines Erachtens. Viele Bälle aus dem Halbfeld, Kutschke geht nur hin, um den Ball zu verlängern und keiner ist da. Das sind aber so Sachen, die müssen sich einfach einspielen und ich denke, dass das schon gut werden könnte. Natürlich müssten die halt irgendwann mal treffen. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte richtige Stürmertor gesehen haben. Ja, wisst ihr auch nicht, guck. Deswegen, also das letzte wirkliche Stürmertor, keine Ahnung. Also was kein Standard war und kein... ewig her. Also die müssten halt mal treffen, aber das sagen wir, ehrlich gesagt sagen wir das halt seit 3 Jahren oder 4 Jahren. Das wäre halt mal schlimmer, wo ich eine Tore macht, aber okay.
Was ich noch interessant finde, sind die Auswechslungen dann oder beziehungsweise ja, dass Kittel und Pledel dann eingewechselt wurden. Ich meine, Cohen macht Sinn, dass er eingewechselt wird als bisschen defensiver für den auch nicht starken Röcher in der Partie irgendwie. Aber Pledel, gut, musste dann auch kommen, weil Ananou, glaube ich, angeschlagen war.
Ja.
Hat die Sache allerdings nicht gerade stabilisiert. Ja, und Kittel hat dann aus meiner Sicht auch irgendwie mit einem Fehlpass oder Ballverlust irgendwie den Eckball zum 2-2 irgendwie noch eingeleitet. Ja, also
war nicht optimal, nein.
Nee. Ich hatte wahrscheinlich auch jetzt wenig Alternativen irgendwie auf der Bank, aber also Kittel in der Situation zu bringen, sah ich jetzt nicht
als. Also ich kann ehrlich gesagt irgendwie jeden dieser Wechsel irgendwo nachvollziehen. Also Kohn sowieso, weil es einfach einer ist, der haut dir die Dinger halt hinten raus. Notfalls haut deine Gegner mit raus. Ja, Ananou musste runter, hat angezeigt, er muss runter. Da hilft nichts, da musste quasi Pedel kommen in der Situation. Ja, Kittel, okay, ne? Da hast halt vielleicht die Hoffnung, dass du da hast noch einen Schnellen, der dir dann irgendwie den Konter zum 3-0 bringt. Das ist vielleicht den Ansatz gewesen, der drin. Aber ansonsten verstehe ich den Wechsel jetzt auch nicht unbedingt, hätte ich auch gar nicht wechseln müssen. Ja, also darauf würde ich es jetzt nicht unbedingt zurückführen, dass es nicht geklappt hat am Ende. Zum Ende war es halt irgendwie unkonzentriert und
vor allem wieder halt eine dumme Standard auch vor allem. Also die war ja dann auch wieder extrem schlecht verteidigt und ja, das zieht sich auch halt wieder so durch. Wie hatten wir jetzt gegen Sandhausen schon wieder einen Standard gegen Tor, jetzt wieder gegen Kiel. Ja, da passt auch oft die Abstimmung nicht.
Der Elfmeter meines Erachtens durch falsches Stellungsspiel der gesamten Defensive irgendwie
verursacht. Ja, habe ich jetzt die Entstehung gar nicht mehr so im Kopf. Ne?
Auf jeden Fall, da war halt dann ja, ein Riesenloch in der Mitte, der geht Muttersen allein durch, Herberg muss ihn faulen und dann gibt es halt einen Elfmeter und danach hast du einfach gemerkt, da ist pure Angst wieder. Das war einfach nur Angst und Kiel hat zwar schwere Beine, aber hat natürlich gerochen, dass das jetzt was wird. Dann war ein Ball quasi schon drin, also der steht vom leeren Tor, der Kieler, und zieht den Flugkopfball auf und plötzlich fliegt von irgendwo der Herwagen her, den niemand mehr gesehen hat in dem Stadion und fischt das Ding noch raus.
Hat aber dann noch nicht mal kurz nochmal in seine 20er zurück.
Da war der Herwagen. Ja, super, da kam die Katze nochmal raus. Aber am Ende hat es, wie gesagt, nicht gereicht. Anu hat es auch ganz schön gesagt, hat er auch gesagt, nach dem Spiel, der Elfmeter, also das Anschlusstor kam einfach zu früh und das Unentschieden, das war nur eine Frage der Zeit. Also er hat auch gesagt, das war einfach nach dem Anschlusstor, war es nur eine Frage der Zeit, dass das Gegentor fällt. Aber das hat man auch gesehen. Also verunsichert bis zum Geht nicht mehr. Das war, kannst nur hoffentlich treffen sie das Tor nicht und wir pfeifen ab.
Ja, es ist halt insofern ärgerlich, weil der Gegner halt an diesem Tag auf jeden Fall schlagbar war und eigentlich unsere eigene Leistung auch ganz ordentlich war. Also ich war von Kiel echt sehr überrascht, dass es, wie du sagst, sehr langsam auch gerade im Aufbauspiel von denen war, die sich auch extrem reinpressen haben lassen und ja, also gerade wenn du dann 2-0 führst.
Selber überhaupt kein Pressing, also gar keins. Gewinnen, ja. Es war eigentlich ein Aufbaugegner, also so schlimm es klingt natürlich, also wir waren gut an den Tagen, aber irgendwo war es ein Aufbaugegner. Weil sie haben sich in jeder Situation, vorne, hinten, in jeder Situation sehr langsam und passiv verhalten und haben uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, einfach mal was besser zu machen.
Ja, absolut, also ich kann euch da nur zustimmen. Ich habe ja quasi das schon ein bisschen in meinem Eingangsstatement gesagt und analysiert, dass natürlich dann dieses Pressing, Gegenpressing-Verhalten des FCI, wenn es vorher nicht vorhanden war, dass man das dann mal in einem Spiel über 90 Minuten durchhalten kann, war ja nicht unbedingt zu erwarten. Und vor allem, wie gesagt, sehe ich auch so, dass einfach das Gegentor zu schnell gefallen ist, bringt man da diese 2-0-Führung noch 5 bis 10 Minuten über die Zeit, dann ist es einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass man das Spiel gewinnt. Weil kriegt man sofort den Anschluss, dann, wie ihr gesagt habt, Gegner kommt zurück und im eigenen Stadion kommt da auf jeden Fall noch eine Stimmung auf, sodass es dann einfach schwierig wird. Und ich kann auch, um nochmal auf dieses Thema Auswechslung zu kommen, kann die Auswechslung nachvollziehen, den Gedanken auch Kittel zu bringen, dass ich sage, ich verstärke nochmal und verdichte das Zentrum im Mittelfeld und versuche auch oder bringe einen Spieler, der die Bälle halten kann, dass ich vielleicht mal für Entlastung sorgen kann, dass ich nicht sofort wieder den Ball in die eigene Hälfte zurückbekomme. Aber an dem Tag kann ich euch nur zustimmen, es ist null aufgegangen. Also da hat die Einwechslung eher für noch mehr Gefahr für das eigene Tor beziehungsweise für die eigene Defensive gesorgt, weil Kittel eigentlich fast keinen Ball festmachen konnte und eher ein, zwei Bälle in entscheidenden Situationen verloren hat. Das war einfach kein guter Tag von ihm.
Ja. Gut, dann haben wir aber generell ja, also es war eine positive Entwicklung irgendwo zu sehen. Allerdings sind wir dann immer noch, waren es 8, 7 Spiele ohne Sieg? Irgendwie so? 8 Spiele? Ich glaube schon, es waren glaube ich dann schon das 8. Spiel ohne Sieg. 2 ganz okay Leistungen, du kannst beide Spiele gewinnen. Kiel musst du gewinnen, Duisburg kannst du gewinnen. Hast aber trotzdem jetzt 8 Spiele einfach mal keinen Sieg. Jetzt kommt das nächste Spiel und du spielst zu Hause gegen Bielefeld, ein Gegner, der auch irgendwie 5 Niederlagen in Folge einstecken musste. Also es war quasi das Spiel der Mannschaften der Stunde, also die schlechtesten Mannschaften, die so rumliefen. Und man hat sich jetzt nicht viel irgendwie ausgemalt, was spielerische Klasse angeht bei diesem Spiel. Aber sich natürlich auch jetzt gehofft, okay, jetzt muss es halt passieren. Es war eine positive Entwicklung da. Jetzt musst du dieses Spiel gewinnen.
Zu Hause gegen Und das war eigentlich das vierte Spiel in Folge, wo du sagst, jetzt aber musst du halt einfach mal einen ja. Sieg holen.
Ja, genau. Und dann, ja, ich weiß nicht. Dann haben wir ein Spiel und ich würde sagen, also ich sage, klar, das Spiel war gut, alles gut, bla bla, da waren wir auch irgendwie besser die meiste Zeit dieses Spiels. Aber gegen Bielefeld hatte ich echt das Gefühl, wir waren halt einfach die bessere Mannschaft, weil der Gegner auch wieder irgendwie grottenschlecht war. Wir waren das erste Mal die Saison meines Gefühls wirklich 90 Minuten besser. Also gegen Kiel hatte ich das Gefühl, wir waren nicht 90 Minuten besser. Gegen Bielefeld waren wir jetzt nicht überrauschend gut. Aber das war das erste Mal, dass ich die Saison gesagt habe, naja, wir haben jetzt irgendwie wirklich unglücklich nicht gewonnen. Also, weiß nicht, ich fand es generell nicht gut, aber wir haben halt einfach meines Erachtens den Gegner schon dominiert, 90 Minuten, ohne wirklich zwingend zu sein. Das Ding musst du einzeln über die Zeit bringen. Und dann ist es in Ordnung. Und dann, finde ich, hast du das Spiel verdient gewonnen. Und dann am Ende bringst du dich wirklich diesmal um den Lohn. Es wird ja viel gesagt, wir belohnen uns nicht. Meistens war es einfach Kacke. Diesmal fand ich, wir haben uns echt nicht belohnt. Du spielst 90 Minuten, eigentlich schon irgendwie die bessere Mannschaft, musst das 1-0 gewinnen, eigentlich vielleicht sogar 2-0. Und dann passiert halt ein Gegentor. Ja, mein Gott. Also das war wieder alte Zeiten. Tschüss, positiv.
Ja, was mich so ein bisschen stört, ist, dass man nach der Führung schon ein bisschen das Fußballspielen aufgehört hat. Also da war dann vielleicht noch eine kurze Phase, wo man versucht hat, das Zweite nachzulegen, aber dann sind wir auch einfach selber schuld, dass das Bielefeld dann zurück ins Spiel kommt. Klar war das Tor dann eigentlich aus dem Nichts. Die Art und Weise ist natürlich grauenhaft, also dass der 1,95 große Mittelstürmer irgendwie 20 Meter ungestört in den Strafraum traben darf und dann allein im Fünfer steht und eine Flanke einköpft, okay. Da wundert mich dann nicht, dass wir seit irgendwie 23 Spielen nicht mehr zu Null gespielt haben, ich weiß es nicht.
Halbes Jahr nur ein Sieg, hast du das gesagt? In einem halben Jahr ein Sieg?
Das ist ja, genau. Schön. Ja, also, ja, du hast natürlich recht, also wenn du in einem Heimspiel gegen einen Gegner, der so schwach ist, 1-0 in Führung gehst, dann musst du das Spiel halt auch gewinnen. Und mit einzelnen Punkten, gerade dann gegen direkte Konkurrenten, kommst du halt in der Situation noch nicht weiter.
Ja. Ich kann euch da eigentlich nur komplett zustimmen. Das Spiel musst du gewinnen. Man hat ja auch wirklich das Gefühl auch, der FC, also der schießt heute noch ein Tor. Man hatte wirklich ein positives Gefühl, auch als es 0-0 stand. Aber wie ihr schon gesagt habt, direkter Konkurrent, Bielefeld, überhaupt keine gute Leistung. Gegen so einen Gegner musst du punkten und musst du eigentlich auch gewinnen, vor allem zu Hause. Und dann führst du 1-0 und dann ist es wieder eigentlich bezeichnend für die ganze Saison, dass du andererseits auch das Gefühl hast, es kann immer hinten ein Tor fallen. Und ihr habt ja dieses Gegentor schon perfekt analysiert, also diese Zustimmung oder die nicht vorhandene Zustimmung und Abstimmung, die war einfach erschreckend zu sehen, weil so ein Tor darf in dieser Art und Weise in der, ich glaube, 78. Minute, also auf jeden Fall circa 80. Minute, darf einfach nicht fallen. Und du machst da unnötig ein Spiel wieder heiß und lässt den Gegner zurückkommen. Das einfach nicht passieren darf. Andererseits muss man natürlich auch über ein anderes Thema deswegen sprechen, die Chancenverwertung. In diesem Spiel musst du 2-3-0 führen und dann ist das Ding auch einfach durch. Und dann kommt Bielefeld auch an diesem Tag überhaupt nicht mehr auf. Während mir gegen Kiel Kutschke-Szene besonders in Erinnerung geblieben ist, ist mir in diesem Spiel gegen Bielefeld Otavio-Szene in Erinnerung geblieben. Nimmt er 7-8 Meter halb links vor dem Tor den rechten Fuß, dann muss das Ding drin sein. Aber so ein Ding, 7-8 Meter vor dem Tor, musst du einfach machen. Und das zieht sich leider auch durch so viele Fälle einfach durch. Und das sollte, wenn möglich, schnellstens verbessert und abgestellt werden. Was aber andererseits dann eben positiv war, auch wenn natürlich, wie er sagt, die Umstände zu berücksichtigen sind, direkter Konkurrent, sehr schwacher Gegner, es wurden Chancen herausgespielt. Und man hatte wirklich das Gefühl, der FC kann Chancen herausspielen und ist nicht auf Zufälle angewiesen.
Am Ende hast du halt wirklich mal Pech, weil dieses Ding von Lescano, der war ja drin. Also sorry, der war, der, jeder im Stadion, also der sah aus, als wäre der schon drin. Und dann dreht er sich doch so ein bisschen weiter dann raus und geht an den Innenpfosten und fliegt durch den Fünfer zurück raus. Also der
klar,
war eigentlich
dann analysieren wir es jetzt ganz anders, wenn wir das 2-1 gewinnen durch das Tor. Klar.
Eben, also wie gesagt, meines Erachtens war das das erste Spiel seit langer Zeit, bei dem ich wirklich sage, du hast es am Ende unglücklich nicht gewonnen. Also ganz ehrlich, das Ding, das war, die Bielefeld hat in der 4. Minute eine Großchance, da können wir auch schon 1-0 hinten sein, und Bielefeld hat eine Einladung aufs leere Tor, bei dem einfach die komplette Defensive versagt, in allen Seiten irgendwie, allein schon der Pass zurück auf den 5er, auf die 16er Kante, dass dann Mütter sich in einer steht, war einfach defensives Totalversagen von allen Seiten, klar, aber an sich hat Bielefeld 90 Minuten dieses Spiel keinen Stich gehabt. Und wenn dieses Scheißding nicht an Boston geht und dann rein, dann hast du dich auch belohnt, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, ich sehe es gar nicht so uneingeschränkt positiv wie ihr. Also, ich tue mir schwer, oder ich habe in dem Spiel, glaube ich, auch zum ersten Mal so richtig realisiert, dass das echt ein unglaublich hartes Stück Arbeit wird mit dem Klassenerhalt einfach. Also, weil eben, du kannst jetzt in den letzten drei Spielen einstellungsmäßig keinem einen Vorwurf machen, der da auf dem Rasen steht. Nee. Und trotzdem gewinnen wir einfach die Spiele nicht. Klar, mag das gewisse Glückssache und so weiter auch sein, aber es ist ja beinharter Abstiegskampf und das wird echt kein Selbstläufer. Also das ist mir, ja, ich will nicht sagen, dass wir vor dem Spiel nicht klar waren.
Das ist nur was Neues jetzt. Ich habe das ja vor ein paar Wochen noch gesagt, aber das ist auch durch.
Genau, also und das wird tatsächlich unglaublich hart. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ihr sagt, nämlich, dass wir das so dominiert haben. Ja, das war auch mein bisschen subjektiver Eindruck. Wenn ich mir aber dann irgendwie so ein bisschen die Statistiken auch anschaue, gerade irgendwie Expected Goals, war das doch sehr, sehr ausgeglichen. Also
ja, aber sowas ist, das ist, finde ich, dann auch immer schwierig bei so Statistiken. Wie viele Spiele hatten wir, bei denen wir in den Statistiken jetzt gar nicht so schrecklich aussahen und eigentlich warst du grottenschlecht. Also ich finde das immer schwierig. Nicht jede Statistik ist immer wirklich Indikator dafür. Also den Indikator schon, aber es ist nicht aussagekräftig genug, um zu sagen, ja, so ist es, wie es da steht. Weil es ist halt dann doch nicht schwarz.
Ja, aber also genau auf Expected Goals bezogen spricht dann eben auch dafür, dass die Abschlüsse, die wir hatten, waren eben nicht so qualitativ, als dass sie dann auch unbedingt zu Toren führen müssen.
Ja, dann ja, aber Bielefeld sind es zwei, die halt drin sein müssen. Deswegen genau. Ist es natürlich also immer eine Riesenchance.
Gleicht sich natürlich auch am Ende
aus. Gleicht sich so sehr aus.
Genau. Ja, vor allem ist ja auch dann so, also klar, wir sprechen jetzt von dem Niveau, wo wir kommen von Sandhausen, von Duisburg. Und dahingehend haben wir das verglichen. Und nicht jetzt, dass wir sagen, boah, das ist ein perfektes Spiel und es war zu jedem Zeitpunkt klar, der FC muss in diesem Spiel mit 4-5-0 vom Platz gehen. Das auf keinen Fall. Es sind da auch noch so viele Themen offen, die wir jetzt nicht erwähnt haben und die wir aber auch nicht erwähnt brauchen, weil wir schon öfters angesprochen haben, einfach das Verhalten nach Ballverlust, das Verschieben zwischen den Ketten, in der Kette, da sind noch so viele Themen offen, aber zumindest Bezug nehmend auf Sandhausen und wo ich herkomme, sind auf jeden Fall positive Ansätze sichtbar gewesen und ich weiß nicht, weil du meintest, dir ist das in dem Spiel klar geworden gegen Bielefeld, dann wollte ich einfach nur mal fragen, gegen Duisburg hast du das dann noch nicht so empfunden, weil das fand ich deutlich, deutlich schlimmer, weil da hatte ich das Gefühl, wie soll der FC ein Tor schießen?
Ja, es ist wahrscheinlich die Summe der Erkenntnisse aus diesen drei Unentschieden irgendwie.
Ja, ganz generell, ich finde, ja, ist halt die Frage, an welchem Punkt man da dazu kommt, das zu sagen, natürlich ist es schlecht. Also ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass mit 9 Spielen in Folge ohne Sieg es relativ schwierig wird, einen Rückstand aufzuholen. Und das ist so ein bisschen was ich auch ein bisschen arg kompliziert finde momentan in der Argumentation nach außen, weil es wird immer gesagt, ja, wir gehen unseren Weg weiter, wir sehen immer wieder ein bisschen was Besseres, wir gehen den Weg der kleinen Schritte und wir werden von jedem Spiel besser, ja, aber, sorry, mit jedem Spiel, also wenn du jetzt immer einen Punkt holst, dann wird der Abstand wahrscheinlich immer ein bisschen größer und irgendwann muss man halt mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Wir haben jetzt momentan einen Punkteschnitt, der ist keine Ahnung, was ist der? 0,6, 0,7? Irgendwie sowas. Und wenn du mal ehrlich bist, brauchst du mindestens einen Punkteschnitt von 1,0, um irgendwie die Relegation zu holen. Weil 34 Punkte am Ende des Jahres ist jetzt nicht viel. Und das wäre ein Schnitt von einem Punkt. Und deswegen diese kleinen Schritte müssen langsam was zu Erfolgen führen, sonst wird es knapp.
Am 13. Spieltag halt immer noch von kleinen Schritten zu sprechen, die uns aber nicht sonderlich weiterbringen, ist halt auch schwierig. Also ja, da sind die Schritte dann vielleicht auch einfach zu klein. Unentschieden helfen die einfach da unten, gerade gegen Konkurrenten, die irgendwie vor dir stehen und die du eigentlich mit einem Sieg überholen konntest, helfen dir Unentschieden halt einfach nichts weiter.
Ja, ich meine, also dem kann ich natürlich nur zustimmen. Also müssen jetzt in den nächsten Spielen einfach auch mal Siege her, weil ansonsten wird es einfach sehr, sehr schwer, weil wie ihr gesagt habt, also man braucht einen gewissen Punkteschnitt aus den Erfahrungen der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte und vor allem ist es ja auch so, dass die Mannschaften, die mal hinten standen, jetzt auf jeden Fall auch angefangen haben zu punkten und auch häufiger zu punkten. Und deswegen, wie ihr gesagt habt, sollte man das schnellstens ändern oder beziehungsweise sollte diese Sachen schnellstens in Ergebnisse und Siege ummünzen, denn ansonsten wird es sehr, sehr bitter. Was aber vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung geben kann, meiner Meinung nach, dass Cohn wieder fit ist und dass Cohn wieder von Anfang an spielen kann. Er hat meiner Meinung nach ein gutes, bis sehr gutes Spiel sogar gegen Bielefeld gemacht. Und das gibt auf jeden Fall Anlass zur Hoffnung, meiner Meinung nach. Und vor allem, ich glaube, Marco, du hast es ja auch schon mal angesprochen, dass der für dich auch so ein bisschen ein Hoffnungsträger ist, weil er einfach durch seine Art, bissig, Mentalitätsmonster, so eine Mannschaft auch pushen kann und nach vorne bringen kann. Und das wird hoffentlich auch in den nächsten Spielen so kommen, sodass wirklich mal dieses Verhalten auch über einen längeren Zeitraum beziehungsweise im Idealfall über 90 Minuten mal durchgehalten werden kann.
Definitiv, also zu Cohn fand ich extrem gut, die Spiele bisher. Ist ja das letzte Spiel nicht durchgespielt, also anscheinend, ich habe mich erst darüber aufgeregt, dass er ausgewechselt wurde, aber anscheinend hat er auch angezeigt, dass er runter will, muss, also die Luft reicht wohl noch nicht, oder generell die Physis reicht wohl noch nicht für 90 Minuten, aber es ist natürlich extrem, extrem anderes Auftreten, was er da so zeigt auf dem Platz. Wir haben uns irgendwie die Aufstellung vor dem Spiel angeschaut gegen Bielefeld und hast du auch gesagt, das ist erstaunlich defensiv dafür, dass du gegen eine Drecksmannschaft zu Hause spielst. Allerdings fand ich es interessant, weil meines Erachtens war Cohn doch offensiver interpretiert, als das früher der Fall war. Also der war früher auch oft mal mit vorne, ist mit aufgerückt, hat was gemacht. Aber es sah mir schon eher nach Achter aus, als nach Sechser, was er da interpretiert hat. Wo habt ihr ihn jetzt effektiv gesehen? Weil es war ja mit, wer noch? Ein Kerschbaumer war noch am Feld und noch ein der Sechser. Wer war noch am, wer auf der Sechs noch?
Krause, ja.
Krause, ja. Kerschbaumer, Krause, Cohn ist ja im Endeffekt zwei Sechser, ein Achter irgendwo. Und das ist halt für zu Hause, vor allem mit Fünferkette zusammen, doch relativ defensiv, aber er kam mir sehr offensiv vor.
Ja, also du hättest ja auch tatsächlich sagen können, du hast halt einen klassischen Sechser und halt dann irgendwie Kittel oder so dazu. Aber ja, also insofern ging die Rechnung ja einigermaßen irgendwie auf zumindest. Also Cohen hat ein super Spiel gemacht, von dem her empfiehlt er sich natürlich auch. Aber sagt natürlich auch einiges, wenn einer mit eigentlich extremem Trainingsrückstand schon wieder so der Ankerpunkt ist.
Ja, kann man natürlich auf dem Papier sehen, dass es relativ defensiv ist. Andererseits muss man auch fragen, wie spielt denn der FCI aktuell mit eigenem Ball? Es ist einfach so, dass das meistens nicht der Fall ist, dass der Spielaufbau von der Abwehrreihe ins Mittelfeld gelenkt wird und man dann ein, zwei Spielgestalter hat oder auch brauchen würde, um dann den Ball zu verteilen. Sondern es wird oftmals der lange Ball gesucht und daher gibt es dann für mich schon Sinn, dass ich einfach die drei im Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld deutlich anders aufstelle und nicht unbedingt den Fokus auf Spielgestaltung lege, sondern auf defensives Zweikampfverhalten und auf defensive Stabilität, was ja auch bitter nötig ist. Also wie gesagt, wir haben ja gerade vorher noch darüber gesprochen, wann wurde das letzte Mal zu Null gespielt. Also das hat dann für mich schon Sinn ergeben, dass man da in Anführungszeichen die Mannschaft so aufstellt und vor allem mit Cohn hat man natürlich, oder Cohn, Kerschbaum hat man natürlich auch Möglichkeiten. Also gerade, wenn ihr euch zurückerinnert dann an Cohns starke Rückrunde in der zweiten Bundesliga-Saison, da hat er, glaube ich, 6 oder 7 Tore insgesamt in der ganzen Saison geschossen und die kamen auch zustande, indem er aus dem Mittelfeld aktiv nach vorn ging. Insofern habe ich dann schon noch Optionen.
Ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, um vielleicht auch noch überzuleiten zu dem Testspiel jetzt in der Länderspielpause gegen 60, nämlich wenn wir auch über Personal sprechen, das vielleicht eine Alternative wäre, gerade auch irgendwie im Zentrum oder so. Ich war nämlich bei dem Testspiel gegen 60 Und da fand ich es ganz interessant, dass in diesem Dreier-Zentrum-Mittelfeld-Dreieck Rinderknecht quasi die defensivere Rolle alleinig war, also eben anders als gegen Bielefeld. Und dann eben zwei Offensive, nämlich Kittel und Leipertz. Ja, also das Ergebnis ist ja sehr bekannt, dass 60 da 2-1 gewonnen hat. Man muss meines Erachtens auch dazu sagen, es hätte zur Halbzeit auch irgendwie 3-4-0 stehen können für 60. Also die ersten 10 Minuten waren noch ganz okay. Dann teilweise vorführen lassen vom Gegner, verdient 2-0 hinten gelegen, das 1-0 aus der Spieleröffnung mit einem Fehlpass von Neumann. Und das 2-0 dann mal wieder nach einer Ecke, wo die Zuordnung überhaupt nicht stimmt. Genau, aber also um auf den Punkt, den wir jetzt gerade noch hatten, nochmal zurückzukommen. Erstens hat sich da bei dem Spiel gestern meines Erachtens kein einziger empfohlen für eine Startelf. Warum man Leipertz, also wenn wir spielen ja jetzt mit zwei Stürmern, warum dann Leipertz immer noch keine Option im Endeffekt für die Sturmposition ist, ist mir ein Rätsel, aber also von dieser Position, die er da gestern gespielt hat, würde ich jetzt sagen,
abraten.
Ist abzuraten. Genau, er wurde dann auch zur Halbzeit wieder ausgewechselt. Also hat jetzt irgendwie, glaube ich, 8 Minuten Liga-Einsätze bekommen und 45 Minuten in dem Testspiel gestern. Ja, also scheint dann auch mit der Trainingsleistung nicht gerade überzeugen zu können.
Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht viel von diesem Testspiel mitbekommen, habe aber natürlich Live-Ticker etc. gelesen, habe dann irgendwo zwischendurch gelesen, ja, es spielen die Schanzer, die nicht so viel Einsatzminuten bekommen und ein paar aus der zweiten Mannschaft. Und habe irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht, damit, okay, mein Gott, da kannst du ja mit der B-Mannschaft kannst du schon mal gegen 60 verlieren, passt schon. Aber nachdem wir ja schon mal drüber geredet haben, das ist ja, war ja die Hälfte unserer ursprünglichen Startelf auf dem Feld quasi. Also wenn da Lescano, nee, Kittel, Knaller, Gauss etc., wer immer der da ist, dabei war, das ist ja quasi das, was ursprünglich mal als Startelf gedacht war. Und die sind dann die Schanzer, die jetzt mal als B-Mannschaft mal eben ihr Test gegen 60 machen. Das ist natürlich dann irgendwo dann doch erschreckend. Also ich kann relativ wenig zum Spiel selber sagen, aber ich finde das natürlich schwierig. In der Kommunikation finde ich es sehr interessant, dass so, ja, heute spielt man so die Reserve, die darf auch mal ran und dann guckst du dir die Anstellung an und das war quasi, ja, mehr Marktwert als das, was sonst so am Samstag auch bei uns im Feld steht. Ja, gut, also, ja, Testspiele,
ich will es nicht überbewerten, nur weil wir jetzt gerade bei dem Personalthema klar waren.
Das handelt sich natürlich, vor allem, weil wir uns auch bei so Spielern wie Robert Leipertz natürlich jedes Mal denken, was muss ein Leipertz jedem einzelnen Trainer und sportlichen Verantwortlichen des FC Ingolstadt jede Woche antun, dass er bei den Leistungen des restlichen Kaders nicht spielen darf. Auch oft nicht auf der Bank sitzt, nicht mal eingewechselt wird. Naja, das darf sich jeder selber beantworten. Aber ehrlich gesagt, würde ich ihn immer noch sehr, sehr, sehr gerne sehen. Auch wenn ich das jetzt natürlich gut heiße, dass wir langsam mal eine Formation gefunden haben, die halbwegs gleich bleibt von Spiel zu Spiel. Natürlich sind da ein, zwei Spieler verletzt gerade, Galvao, Schröck, die halt wohl auch dann mal wiederkommen werden.
Galvao hat gestern auch schon gespielt.
Also da muss man natürlich gucken, wie jetzt Nuri damit umgeht. Das sind natürlich zwei Spieler, die eigentlich unangefochten Stammspieler sein sollten, aber wenn man sich ein System gefunden hat, das eigentlich ja irgendwo funktioniert, das kann man ja zumindest unter Vorbehalt mal so sagen, müssen wir mal schauen, wie die zurückkommen in dieses System. Aber vielleicht generell mal euer Eindruck, Nuri ist jetzt, was sind es, 7 Spiele? Sind es 7 Spiele? Ich glaube schon. 7 Spiele da, es wird so ein bisschen was besser. Wie seht ihr das generell? Also man, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie fühle oder sonst was. Man muss natürlich darüber nachdenken, in anderen Vereinen würde man vielleicht mit einem Start von 4 Niederlagen und 3 Unentschieden schon längst wieder auf Jobsuche gehen. Aber will ich nicht sagen, dass das irgendwie sinnvoll wäre momentan. Aber man muss natürlich sagen, viel Erfolg hat er bisher nicht. Wie seht ihr den Einfluss?
Es fällt einem relativ schwer, den Einfluss zu beurteilen, weil eben so viele Dinge im Umfeld waren, mit der Sportdirektoren-Sache etc. Aber ich hätte mir auch deutlich mehr erwartet, gerade in Bezug auf das Defensivverhalten. Also da habe ich es ja im letzten Podcast schon angesprochen, war ich schon relativ ernüchtert. Jetzt sieht man erste positive Ansätze, aber da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Und ich bin mal wirklich auf die nächsten Spiele gespannt, weil nach der Spieleanzahl, wie von dir erwähnt, jetzt müssen die Resultate und Ergebnisse kommen. Und nach einer Spielanzahl von 6, 7, 8 Spielen kann ich dann auch mal sagen, da muss ein Trainer auf jeden Fall Einfluss haben. Und so fällt mir so ein aktuelles Fazit noch relativ schwer. Aber es hätte auf jeden Fall deutlich, deutlich positiver sein können. Wie viel jetzt da auf puncto mannschaftsintern, umfeldtechnisch und wie viel auf Rainer selber geht, das ist halt sehr, sehr schwer von außen zu beurteilen.
Vielleicht nur kurz für die nächsten zwei Spiele, also wenn ich mich jetzt nicht irre, das nächste Spiel ist in Dresden. Da muss ich ehrlich mal, auch wenn wir vorhin positiv geredet haben, habe ich das Gefühl, dass wir da dermaßen wie den Sack bekommen werden, weil die sich rächen müssen für ihr 8-1 gegen Köln. Die werden vor heimischem Publikum uns mal so richtig zeigen, wie kämpfen geht. Also da habe ich überhaupt keine Hoffnung drin, dass wir da groß was reißen. Und danach ist Heimspiel gegen den HSV. Ist das schon soweit? Weil wenn das so der, dann würde ich halt mal sagen, na, bei allen positiven Entwicklungen und kleinen Schritten, es ist nicht von vielen Punkten auszugehen in diesen beiden Spielen. Deswegen, auch da wieder das Thema, kleine Schritte müssen irgendwann mal zu Punkten führen. Und wenn die letzten vier Gegner nicht die waren, gegen die du gepunktet hast, werden die nächsten beiden nicht die beiden sein, gegen die du zwangsläufig den Dreier holst.
Ja, aber das ist ja jetzt eher im Hinblick auf die Kommunikation, was von den Verantwortlichen bzw. der Führung kommuniziert wurde. Du meintest ja, wie man den Trainer bisher beurteilt. Das wäre interessant. Also klar, also dass es nicht einfach wird, die nächsten Spiele, ist vollkommen klar. Aber dass auf jeden Fall da jetzt auch Resultate und Punkte kommen müssen, ist andererseits auch klar. Und das mit Dresden sehe ich gar nicht mal so negativ. Klar, die wollen sich revanchieren und müssen sich revanchieren. Andererseits sind da auch die Erwartungen dann relativ hoch vor den Fans im eigenen Stadion. Und da, wenn man so auftritt wie gegen Kiel, dann kann man da auf jeden Fall was mitnehmen. Aber ich bin wirklich gespannt, wie die Mannschaft auftreten wird. Ob die Entwicklung weiterhin, wenn er auch Schritt für Schritt nach oben zeigt, oder ob dann doch wieder mal ein Rückschritt kommt, wie es leider in der Saison auch schon öfter mal vorkommen.
Jetzt nur die noch, also was mir ganz gut gefällt, ist, dass er irgendwie nicht vor Namen zurückschreckt, also auch mal irgendwie eine Matip auszuwechseln oder einen Kittel auch 90 Minuten draußen zu lassen, gefällt mir ganz gut. Aber wie er sagt, also ich sehe das jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv, weil man kann mich auch erst irgendwie wieder überzeugen, wenn man es halt mal schafft, auch irgendwie zu Null zu spielen.
3 Punkte.
Mehr als ein Tor in 3 Spielen irgendwie rauszuspielen und so weiter. Also, ja, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, über den Trainer zu diskutieren in der aktuellen Situation. Fand es auch positiv, dass er zum Beispiel gegen Kiel am Zaun war, zum Beispiel. Das ist schon mal ein Fortschritt und
ja. Ja, das ist halt so ein Punkt, auf den ich eigentlich auch gerne noch mehr irgendwie passiv raus wollte. Ja, also zum einen, ich sehe es auch so, es macht keinen Sinn, über den Trainer zu diskutieren, weil jetzt den Trainer rauszuschmeißen, da sehe ich einfach auch nicht, wo der positive Effekt herkommen soll, auch wenn es gerade immer noch nicht wirklich gut läuft. Aber andererseits muss ich sagen, wenn jetzt irgendwie morgen jemand den Nuri rausschmeißt, denke ich mir, ist er halt weg. Weil das ist er, auch wenn er jetzt am Kiel am Zaun war, habe ich irgendwie das Gefühl, der ist mir so dermaßen egal, dass es schon wieder schlimm ist. Das ist, ich weiß nicht, wie Marco Kurz damals irgendwie, der war dann auch, der war ja nicht lang da. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, okay, mein Gott, der ist halt weg, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Und das ist jetzt, ich meine, das will ich jetzt nicht überbewerten, aber irgendwie geht es zumindest mal, ist es jetzt auch nicht wieder der mir jetzt in den letzten Wochen unglaublich Sympathien gesammelt hätte. Jetzt auch nicht negativ, also es ist kaum was er tut, ist mir irgendwie jetzt negativ aufgestoßen. Allerdings auch nicht positiv. Er ist mir wirklich egal, er ist mir einfach komplett egal und das, ja. Nein.
Ja, so ist es ja auch bei Angelo 4 gewesen. Im Endeffekt, die Mitteilung kam raus und jeder hat das irgendwie zur Kenntnis genommen, aber du hast jetzt irgendwie keinen gefunden, der da irgendwie traurig gewesen wäre oder irgendwie dann eine andere Meinung dazu
gehabt hat. Weil wir den ja zumindest schon relativ viel Negatives auch aufgearbeitet haben.
Genau, aber also jeder würde das wahrscheinlich genauso zur Kenntnis nehmen wie bei Angelo 4 und keiner würde das irgendwie großartig hinterfragen.
Wir würden es halt sportlich hinterfragen. Sportlich auf jeden Fall, persönlich muss ich sagen.
Kann sein, genau.
Kann schon sein. Kann sein. Mein Gott, ist halt weg. Ja. Nee, aber ist ja, nee, ich wollte nur mal sagen, also es ist zumindest jetzt nicht, meines Erachtens nicht der die Sympathien von Tag 1 auf sich gezogen hat. als Wiedervorlage für den Punkt, an dem er nächstes Jahr rausgeschmissen wird. Er hat es versäumt, von Anfang an die Fans komplett auf seine Seite zu ziehen. So.
Wiedervorlage. Ja, beim Fantreffen war es schon ein sehr emotionaler Auftritt von ihm, aber sehr, sehr merkwürdig auch irgendwie. Also ins Mikro gebrüllt, dass die Wände gebebt haben teilweise und dann aber wieder 10 Sekunden Pause gemacht. Und so. Also irgendwie komischer Typ. Ja, Punkt. Also ohne das jetzt irgendwie Wertung zu bewerten.
Ja, und vielleicht um den Bogen auf die zukünftigen Spiele zu spannen. Er hat auf jeden Fall noch sehr viel zu verbessern und einige Punkte, wo er ansetzen kann. Und da sind wir dann mal gespannt, was in den nächsten 4 Spielen oder so, 4 Spiele bis zur Winterpause passieren wird. Ach, 5 Spiele, okay. Ja, 4 Spiele bis zur Hinrunde und 5 bis zur Winterpause. Und dann, glaube ich, können wir uns in der Winterpause auch in unserer Folge oder in unseren Folgen ausführlich drüber unterhalten.
Ja, da können wir auch schon mal Kaderplanung fürs nächste Jahr machen. Vielleicht zwischendurch mal ein bisschen die dritte Liga beleuchten, um zu wissen, was auf uns zukommt. Nee, aber ohne Spaß. Es sind natürlich ein paar positive Sachen dabei. Und also es ist wesentlich besser als den wilden Zeiten, die wir ja jetzt schon mal hatten und so ein paar Ausrutscher zwischendurch. Aber wir müssen einfach langsam aufhören, kleine Schritte zu machen. Jetzt müssen große Schritte her, weil sonst ist es zu spät. Wenn wir in der Winterpause noch kleine Schritte machen, dann braucht man die Rückrunde eigentlich gar nicht mehr mitspielen. So, einzige, was mich natürlich extrem positiv stimmt, ist, wer diesem Verein schon länger die Treue hält, weiß, dass das früher eigentlich immer so war. In der zweiten Liga Hinrunde denkst du dir, das kann nicht wahr sein, du wirst sowieso absteigen und in der Rückrunde wird dann aus der Marketingabteilung ein richtig cooler Hashtag rausgehauen, der nochmal alle dazu pusht, so ein Schal für 10 € zu kaufen, dann holen wir genug Punkte in der Rückrunde, um dann auch irgendwie die Liga zu halten und im ersten DFB-Pokaltopf zu landen. Deswegen denke ich, dass es dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so laufen wird. Ich bin mir nur nicht sicher, welcher Hashtag dann kommt.
Ja, ich suche schon mal meinen Holzhacker-Schal wieder raus.
Stark. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich sehe so in leicht ernüchterte Gesichter.
Wie nach jeder Folge.
Hier irgendwie noch Gesprächsbedarf. Andere Themen. Bock.
Hält sich in Grenzen, aber ich würde ja unglaublich gerne nochmal über die Jugend sprechen, aber ich glaube, dass die Folge wahrscheinlich zu lang wird, wenn wir das jetzt hier aufnehmen. Also vielleicht bringen wir irgendwie noch eine Sonderfolge dazu raus.
Also ja, auch vielleicht an dem Punkt mal die Entschuldigung, weil wir haben ja am Anfang großtönig davon geredet, dass wir hier nicht nur über die erste Mannschaft reden, sondern auch über Sachen neben dem Platz und zweite Mannschaft und alles, was noch so passiert. Und ja, wir wissen, es gibt Bestrebungen und eine Futsalmannschaft etc. Das haben wir alles schon längst beleuchtet haben. Aber durch diese Entwicklung in der ersten Mannschaft war es bisher eigentlich immer das Gefühl, das passt jetzt nicht. Es macht keinen Sinn, nach großtragenden Problematiken, Negativserien und was weiß ich mal, von der ersten Mannschaft, dann nochmal ein bisschen über die zweite Mannschaft oder neue Entwicklungen außerhalb des klassischen Profifußballs zu reden. Deshalb hiermit wieder versprochen, wir werden das zeitnah wieder aufnehmen, eventuell eben auch als Sonderfolge, dass wir es mal einfach losgelöst von der ersten Mannschaft machen. Aber momentan gibt die erste Mannschaft einfach zu viel her, um das aufzusplitten. Und vielleicht gibt es auch zukünftig irgendwann wieder genug Positives her, um das nicht aufzusplitten, aber das sei mal dahingestellt. Gut, ich sehe hier eine nickende Runde und glaube, jeder hat genug gesagt zu dem, was passiert ist. Ja, hoffen wir, dass wir, bis wann hören wir uns wieder? Ich glaube, wir machen schon mal eine Folge vor der Winterpause, würde ich sagen. Das ist sonst ein bisschen lang auf jeden Fall. Deswegen hören wir uns, denke ich, im Dezember wieder. Und bis dahin viele schöne kleine Schritte in die richtige Richtung und vielleicht auch mal ein Dreier oder auch mal kein Gegentor.
Jetzt übertreib's aber.
Wir hoffen das Beste. Servus.